oder Guess.
Der Podcast.
Der Musik- und Kunstschule. Landkreis Leipzig.
Herzlich willkommen bei Fis oder Guess, dem Podcast der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig. Mein Name ist Matthias Dreyack, ich unterrichte E-Bass, E-Gitarre, Kontrabass und leite den Fachbereich Rock-Pop. Und bei mir zu Gast ist heute Stefan Mühl. Hallo Stefan.
Hallo Matthias.
Stefan spielt nicht nur sehr viele verschiedene Instrumente, sondern er beherrscht auch die hohe Kunst, diese auch gleichzeitig zu spielen, denn Stefan unterrichtet bei uns Schlagzeug und fühlt sich musikalisch, glaube ich, am wohlsten in der Welt des Rock und Pop. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man definitiv so sagen.
Zurzeit haben ja die Räume der Musikschule alle nicht geöffnet und deswegen treffen wir uns heute bei mir und nicht in einem Unterrichtszimmer. Und damit wir aber einen Eindruck bekommen könnten, wie Stefans Instrument klingt, habe ich ihn gebeten, vorher mal ein bisschen was aufzunehmen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Stefan, wir haben jetzt einen Haufen Instrumente gehört. Kannst du mal versuchen, uns die Instrumente so ein bisschen zu beschreiben und zu benennen?
Ja, na, Instrumente in dem Sinne ja nicht, sondern das sind ja eher Teile des Schlagzeugs, die sich natürlich ähneln oder wo die Dinge ähnlich sind, um Sounds zu erzeugen, die ein Gesamtkonstrukt ergeben. Früher in der Klassik war es ja eher so, oder beim Orchester, wie man es kennt, dass von verschiedenen Musikern die Instrumente gespielt wurden. Da hatte man einen, der die Pauken gespielt hat, da gab es einen, der hat die Becken gespielt, dann gab es noch einen für die kleinen Trommeln und vielleicht noch einen, der sonst irgendwas gemacht hat, was irgendwie nach Rhythmus klingen sollte. Und das hat man irgendwann komprimiert, weil man kleinere Besetzungen gebaut hat, die weit weg von den orchestralen Sachen weggingen. Und dann war das Ziel im Prinzip, einen in einer Band oder im Ensemble zu haben, der irgendwie alles bedienen kann. Und da entstand dieses Konstrukt Schlagzeug. Und da musste natürlich alles irgendwie so ein bisschen nah beieinander sein und es musste irgendwie trotzdem nach viel klingen. Und da sind diese verschiedenen Trommeln entstanden und Becken, die heutzutage am Schlagzeug dran sind. Habe ich eigentlich zwei wichtigsten Sachen schon gesagt. An einem Schlagzeug hat man eigentlich hat man drei Sachen. Man hat Trommeln in verschiedenen Größen. Da gibt es die große Trommel, also zu Englisch auch die Bassdrum. Rockpop sagt ja niemand, kaum noch jemand Bassdrum, ist ja alles im Englischen heutzutage. Also, die Bassdrum macht die Tiefen, ich mach mal Schlagzeuger Lautsprache, bumm. Dann gibt's die kleine Trommel, die Snare, ist eher ein Tschack. Dann hat man vielleicht noch die Toms, da gibt's verschiedene Größen und verschiedene Mengen. Es gibt Trommler, die kommen mit weniger aus, manche haben ganz viele. Schwer nachzumachen. Kennen wir vielleicht alle.
Ich hab's erkannt.
Ja, genau. Ne? Sarah Connor, wie schön du bist, war das. Ja, ist übrigens, können wir nachher, über den Song müssen wir noch reden, später aber vielleicht. Weil er ist ganz doll schuld daran, dass ich heute Schlagzeuglehrer bin und Schlagzeuger. Ja, und dann gibt es noch die Becken. Die Becken sind aus Metall und es ist das, was eher so ein bisschen zischt und macht. Und was ganz wichtig ist, was man eigentlich nicht hört, sind die Stative. Was ich schon erklärt habe, dass der Trommler im Prinzip hier alles gleichzeitig bedienen muss, hat er das Problem, kann ja nicht alles in der Hand halten. Ne? Wenn man so in der Marschkapelle sieht, da haben die das alle irgendwie in der Hand und laufen damit rum. Aber der Schlagzeuger hat ja seine zwei Stöcke in der Hand und braucht auch seine beiden Füße, um das alles zu bedienen. Das heißt, die ganzen Sachen müssen so aufgebaut werden, dass sie irgendwie sinnvoll stehen und vor allen Dingen von alleine stehen. Deshalb hat ein Schlagzeug sehr, sehr viele Ständer und Stative. Nicht zu unterschätzen.
Das ist eigentlich eine der Hauptfragen, die man so Schlagzeuger immer stellen kann, ist, wie viele Becken braucht man denn wirklich?
Eigentlich nicht viel. Also ein Minimalschlagzeug, also ich könnte ein komplettes Konzert jetzt spielen und bräuchte vielleicht eine große Trommel, eine kleine Trommel und vielleicht ein Hi-Hat-Becken. Das würde mir reichen. Also man kann ein Schlagzeug wirklich minimalisieren und trotzdem gut und schön trommeln und auch facettenreich bedienen. Aber ja, das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Man erkennt manchmal auch schlechte Schlagzeuger daran, dass sie sich viele Dinge hinstellen. Also dass sie dann viele Toms haben, viele Bassdrums, viele Trommeln, einfach um durch Soundgewalt zu beeindrucken. Aber desto länger man trommelt, umso mehr kommt man auch darauf zurück. Einfach weniger ist manchmal mehr. Das gilt auch beim Trommeln.
Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig. Wie viele Becken hat denn dein Schlagzeug?
Ich habe je nach Situation, nach persönlicher Situation, wie ich mich fühle, wie es mir geht und was ich spiele, ganz verschiedene Sachen. Ich habe ein Schlagzeug mit vielen W-Strums und vielen Toms und vielen Becken, wenn ich möchte. Wenn ich halt mal nicht so gut drauf bin, nutze ich das. Und ich habe auch Schlagzeuge mit ganz, ganz wenig Dingen dran, die, wenn ich dann sehr gut drauf bin, auch bediene. Na, je nach Stilistik, die ich spiele oder je nach Band-Zusammensetzung, je nachdem, was ich brauche, baue ich mein Schlagzeug dann individuell zusammen.
Man kann also sagen, je mehr du geübt hast, desto weniger musst du bei der Mucke schleppen.
Ja, Schlagzeuger schleppen ja schon, ne? Den Witz, kennst du den? Irgendwie, wo der Trommler kommt irgendwie nach dem Konzert und will das Auto einräumen und da sagt der Bassist, nee, lass mal hier mit dem Schleppen, du hast schon das ganze Konzert übergeschleppt.
Sehr gut, normalerweise frage ich immer erst am Ende des Podcasts nach den Instrumentenwitzen, aber...
Ich habe noch einen anderen guten, dann machen wir am Ende.
Sehr schön. Kommen wir ein bisschen zu deinem Unterricht. Wir haben ja schon gesagt, irgendwie spielt man ja die einzelnen Teile irgendwie alles gleichzeitig mit Armen und Beinen und damit unterscheidet sich das Schlagzeug ja auch so ein bisschen von anderen Instrumenten. Wie schwierig ist es denn, wenn man so anfängt mit Schlagzeug, sich da zu koordinieren?
Also ich persönlich, wenn ich das Schlagzeug jetzt auch mit anderen Instrumenten vergleiche, würde sagen, jedes Instrument ist gleich schwer. Also egal, ob ich jetzt Bassgitarre lernen möchte, ob ich Querflöte lernen möchte, ob ich Schlagzeug lernen möchte, für mich hat das alles einen Anspruch. Man hat den riesen Vorteil beim Schlagzeug, ich haue drauf und es kommt ein Ton. Das ist der einzige Unterschied. Es gibt natürlich Instrumente, wo ich wirklich erstmal an der Tonerzeugung arbeiten muss. Das ist der einzige Unterschied, aber alles andere, würde ich sagen, ist natürlich eine Frage, wie übe ich, wie interessiert bin ich immer an einem Instrument, sicherlich auch ein bisschen, bin ich musikalisch vorgeprägt, wie talentiert bin ich, das spielt alles zusammen, aber ich glaube, jeder kann grundsätzlich mit Schlagzeug lernen, das ist möglich und ja, das Tempo ist sehr unterschiedlich, auch bei den Schülern kann ich sagen, also das sind Schüler, die brauchen, um den ersten Groove zu lernen, 20 Minuten, dann können die den ersten kleinen Schlagzeugrhythmus spielen, es gibt welche, die brauchen dafür 5 Wochen, hat auch schon welche, die haben 8 oder 9 oder 10 Wochen gebraucht, aber alle haben diesen Rhythmus am Ende gelernt.
Sehr gut. Wie alt muss ich denn sein, um bei dir anzufangen?
Als ich angefangen habe, Schlagzeug zu unterrichten, was mittlerweile auch schon ungefähr 12 Jahre jetzt bei uns an der Musikschule ist, hätte ich da vielleicht noch höher angesetzt. Mittlerweile würde ich da gar keine Einschränkungen mehr machen und sagen, es gibt eine... Also ich gebe zu, mein jüngster Schüler, den ich bisher hatte, war 4. Also mit 4 habe ich begonnen und Schülerin, genau genommen, das war eine Schülerin und die ist auch heute noch bei mir im Schlagzeugunterricht und die hat das super gemacht. Natürlich unterrichtet sich ein Kind mit 4 Jahren, muss man anders unterrichten, unterrichte ich auch anders als jemand, der mit 16 Jahren zu mir kommt und sagt, ich will Schlagzeug lernen.
Fängt man denn gleich mit dem kompletten Schlagzeug an?
Da gibt es sicherlich unterschiedliche Herangehensweisen, was das Unterrichten und was die Lehre auch angeht. Bei mir ist es so, dass viele Schüler, die jetzt in meinen Unterricht kommen, halt nicht kommen und sagen, ich möchte die kleine Trommel lernen. Das ist sicherlich etwas oldschool und es gibt viele Leute, die natürlich mit der kleinen Trommel beginnen und das auch vielleicht ein Jahr lang erstmal nur kleine Trommel machen. Aber ich hatte dann auch die Erfahrung, dass die Schüler, die kommen, halt eher sich im Rock-Pop-Bereich bewegen wollen und dann brauchen sie das ganze Drumset. Und dann spricht es sie viel mehr an, wenn man relativ schnell zum kompletten Drumset kommt und da schon mal schaut, wie das funktioniert. Natürlich braucht das ein bisschen Zeit. Ich versuche natürlich dann trotzdem von Trommel zu Trommel, von Becken zu Becken zu erklären und man baut sowas natürlich Step by Step auf. Aber wie gesagt, ich hatte Schüler, die haben es geschafft, nach der ersten Stunde schon mehrere Elemente gleichzeitig zu bedienen und es klang auch schon irgendwie nach Rhythmus.
Wenn ich jetzt anfange, woher bekomme ich denn mein Instrument?
Von mir nicht. Nein, also es gibt ja oft Musikschulen, auch bei uns gibt es viele Leihinstrumente, also man kann sich dann die Instrumente dazu ausleihen. Das macht auch Sinn natürlich, wenn man jetzt irgendwie Cello lernen möchte, dass man sich jetzt nicht gleich ein Instrument für 2000 Euro kauft, um zu probieren erstmal für ein Jahr, sondern später sein eigenes Instrument sucht. Beim Bereich Schlagzeug ist es wirklich leider so, dass einfach die Musikschule natürlich nicht ein Riesenlager hat, eine Lagerhalle, wo sie jetzt irgendwie 20 Drumsets stehen hat und lagert. Also die Möglichkeit eines Leihinstrumentes besteht nicht. Aber es gibt mittlerweile wirklich Einsteiger-Drumsets zu kaufen. Jetzt auch weder Marken noch irgendwie Händler nennen. Wo man
vielleicht mal eine Preisklasse, wo man sich
also
so
ich sage mal, wenn man 500 Euro ausgibt, hat man was Solides. Alles ab 300 Euro ist irgendwie spielbar.
Das Spielzeug.
Kann man als Schlagzeug bezeichnen, aber ist immer die Frage, wirklich, wie weit möchte man da dranbleiben. Desto mehr man ausgibt, umso mehr Freude hat man längerfristig an dem Instrument. Das ist, glaube ich, keine große Weisheit und keine Riesenerkenntnis.
Ja, das stimmt. So ein Schlagzeug ist ja nun von Natur aus erstmal kein sehr leises Instrument, was jetzt für den Spielenden oft ja gar nicht so sehr das Problem ist, aber hin und wieder dann vielleicht doch mal für die Nachbarn, wenn man welche hat, oder auch für die Kollegen in der Musikschule, die dann im Nachbarzimmer unterrichten. In deinen Unterrichtsräumen in Borna unterrichtest du ja gar nicht mit einem Naturset, sondern du unterrichtest auf E-Drum-Sets. Der Vorteil liegt auf der Hand, ne? So ein E-Drum kann man leise machen, aber was sind denn noch so die Unterschiede? Unterscheidet sich das vom Spielgefühl her? Ja.
Mittlerweile muss man sozusagen, ich bin schon Akustikfreund. Also ich mag schon Akustik-Drumsets und sehe das E-Drumset grundsätzlich als Gimmick, als Bereicherung, als Ergänzung. Ich nenne es mal so, als Ergänzung. Finde ich das total super. Und ich sehe darin eine mittlerweile sehr gute Alternative für Schüler, dass die nicht die Möglichkeit haben, sich ein lautes Instrument zu Hause hinzustellen und eben auch mal abends üben wollen und so weiter, sich ein elektrisches Drumset zu kaufen, weil die Dinger funktionieren. Mittlerweile, wenn man auch dort nicht unbedingt nur 150 Euro ausgibt, sondern auch ein bisschen mehr, kriegt man mittlerweile etwas, was spielbar ist und auch was auch wirklich, wirklich funktioniert. Das ist tausendmal besser, als eben das Instrument nicht lernen zu können. Obgleich es natürlich Unterschiede gibt, ob ich jetzt an einem elektrischen Drumset sitze oder einem akustischen. Das ergibt sich allein schon durch den Druck, den ein echtes Schlagzeug macht und was man auch wirklich spürt und fühlt. Das gibt ein elektrisches Drumset natürlich so nicht her. Ich kann natürlich an ein elektrisches Drumset auch wieder eine Monitorbox oder eine Verstärkerbox anschließen, die dann diesen Druck erzeugt. Habe ich aber nichts gekonnt, weil mein elektrisches Drumset ja dann genauso laut ist wie ein echtes am Ende. Ja. Und dann braucht man sich auch kein elektrisches hinstellen. Aber auch gerade in dem Bereich der Musik, der Popularmusik, wird ja mittlerweile viel über elektronische Klänge gearbeitet. Also mehr als über akustische Klänge, muss man sagen. Wenn man das Radio anmacht, hört man kaum noch echte Drumsets, sondern alles programmierten Quatsch. Quatsch soll es nicht abwerten klingen, aber programmierte Drumsets. Und das kann man natürlich mit einem elektrischen Drumset auch viel besser nachspielen und auch die Sounds wirklich erzeugen. Also ich finde das insofern auch wirklich eine Bereicherung für Musikschule und für den Schüler, elektrische Drumsets zu spielen. Im besten Fall aber beides. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir beide Drumsets stehen haben in der Musikschule, einfach um damit agieren zu können.
Ja. Wie sieht denn so eine typische Unterrichtsstunde bei dir aus?
Es gibt nicht die typische Unterrichtsstunde, weil die Schüler sind ja individuell. Also das heißt, jeder Schüler tickt anders, jeder Schüler braucht andere Dinge, was den Umgang angeht, was das Tempo angeht und. Insofern gibt es, gibt es nicht die typische Stunde, sondern ich versuche mich schon wirklich auf jeden Schüler individuell vorzubereiten und einzustellen. Und damit hat jeder Schüler seine individuelle Stunde bei mir.
Wie funktioniert das mit den Noten am Schlagzeug?
Das ist eine spannende Frage. Als ich angefangen habe, Schlagzeug zu lernen oder gar nicht zu lernen, zu spielen. Ich habe ja gespielt, ohne zu lernen.
Wann hast du denn angefangen?
Ich relativ spät, muss ich sagen. Ich hatte das große Desaster in meinem Leben, dass ich mit 8 Jahren naiverweise angefangen habe, Waldhorn zu spielen und wurde dann nach 4 Jahren von meinem Lehrer entlassen mit der Ansage, talentiert, aber faul. Es war einfach nicht das richtige Instrument für mich. Ich habe damals schon gesagt vorher, ich möchte Schlagzeug lernen. Da hieß es in der Musikschule, ja, Schlagzeug haben wir keinen Platz frei, aber willst du vielleicht Waldhorn lernen? Habe ich mich drauf eingelassen. War mein Einstieg in die Musik. Ich bin dann mit 12 Jahren da ausgetreten, an der Stelle, wo ich dann Stücke von Mozart vom Blatt transponieren sollte und ich als 12-Jähriger einfach keine Notwendigkeit drin gesehen habe, Mozart vom Blatt zu transponieren. Habe dann das Waldhorn mehr oder weniger wieder sein gelassen und habe dann wirklich erst mit 15 Jahren begonnen, das Schlagzeug professioneller zu erlernen. Vorher so mal so ein bisschen draufgehauen. Ich hatte eins zu Hause stehen, das war das große Glück. Habe so ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber wirklich professionell dann Unterricht zu nehmen, viele Jahre lang.
Genau, die Frage war jetzt trotzdem, die eigentliche Frage war ja, wie das mit den Noten funktioniert am Schlagzeug.
Nun ja, ich habe ja, wie gesagt, 4 Jahre lang Schlagzeug gespielt, ohne eine Note zu lernen und habe dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich nicht mehr weiterkomme an einigen Stellen. Ich konnte mir Dinge nicht mehr erklären. Ich habe Sachen gehört, die ich mir nicht mehr in Muster zerlegen konnte. Ja, es ist ja, Schlagzeug ist ja schon auch so ein bisschen Mathematik eigentlich. Ne? Mit Zählen hat das ja ganz viel zu tun, mit Rhythmus. Und das war dann der Punkt, wo ich mir eben auch einen Lehrer gesucht habe, der mir das alles wirklich mit den Noten dann erklärt hat, wo ich natürlich auch ein bisschen Angst vorher hatte. Mit den Noten muss man überhaupt keine Angst haben. Noten sind eine super Bereicherung, um Dinge verständlich zu machen, Sachen umzusetzen und natürlich, wenn man Noten irgendwann sehr gut beherrscht, dann auch Sachen schnell vom Blatt spielen zu können. Und also das ist eine tolle Sache mit den Noten, aber man sollte wiederum darauf auch nicht allein bauen. Also ich hatte dann auch schon Schüler, die gesagt haben, da brauche ich jetzt Noten für. Ich sage, spiel mal einfach einen Rhythmus, nur einen Rhythmus. Und das Kind braucht Noten dafür. Es schafft es nicht, ohne Noten einen Rhythmus zu spielen. Und das ist halt eine Sache, die ich auch nicht gut finde. Also man sollte schon in der Lage sein, ohne ein Notenblatt irgendwie sein Instrument zu bedienen und auch mal was vorzuspielen.
Ja, aber beginnen deine Schüler dann auch gleich mit Noten, oder?
Ja, ich arbeite mittlerweile viel. Also es gibt Schüler von mir, die können, glaube ich, mittlerweile besser Noten lesen als ich, weil sie von vornherein mit Noten lernen, was ich nicht gemacht habe. Und dadurch würde ich auch das gut hinbekommen. Worauf will ich hinaus? Ich überlege nochmal.
Also die Frage, die Frage, die ich gestellt habe, war ja eigentlich, wie funktioniert das mit den Noten am Schlagzeug?
Ja. Also meine Schüler lernen wirklich von der ersten Stunde an schon Noten zu lesen, Noten zu verstehen und mit Noten umzugehen. Das funktioniert schon wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich halte es auch für einen wichtigen Bestandteil im Musikmachen, wenn auch nicht den alleinigen. Also wie gesagt, Musik machen ohne Noten halte ich auch für eine sehr, sehr wichtige Sache.
Ja, aber wie ist das, wenn ich jetzt Bass spiele, dann hat ja jeder Ton von mir sozusagen eine einzelne Notenlinie. Ah, wie ist das am Schlagzeug?
Weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, das ist ja, ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefragt, dieser Podcast heißt ja Fiss oder Guess, ne? Ja. Was das eigentlich ist.
Was das eigentlich bedeutet, ja,
was ist
gute
eigentlich
Frage.
Fiss oder Guess, habe ich noch nie von gehört. Nein, wir haben natürlich den riesigen Vorteil als Schlagzeuger, dass wir natürlich weniger mit Tonhöhen zu tun haben im klassischen Sinne. Das heißt, Zedertonleiter, die habe ich übrigens in der Grundschule auch nie verstanden. Habe ich dann später erst verstanden, nachdem ich dann mal ein Instrument in der Hand hatte, wo ich auch Melodien spielen konnte. Aber Schlagzeugnoten sehen etwas anders aus, aber werden auch in Notensystemen geschrieben, auch in uns bekannten Notenlinien. Aber da wird jeder Trommel und jedem Becken eine Linie zugeordnet. Das heißt, wir haben da, wo das Klavier zum Beispiel als Beispiel sein F hat, den Ton F, da sind beim Schlagzeug auch Noten geschrieben. Das bedeutet aber natürlich beim Schlagzeug nicht, da ist die Note F, sondern da wird die große Trommel notiert. Und so hat jedes Element beim Schlagzeug eine ganz bestimmte Linie und daraus kann der Schlagzeuger sich dann im Prinzip zurechtbauen, welche Trommel er spielen muss. Viel wichtiger sind bei den Schlagzeugern natürlich die Rhythmusnoten. Das heißt, aus den Noten zu lesen, wie lang ich welche Noten spiele. Viertelnote, ganze Note, halbe Note, Sechzehntelnote und so weiter.
Ja, von einem Schlagzeuger in der Band wird ja auch immer so ein bisschen verlangt, dass er eigentlich verantwortlich ist für Rhythmus und fürs Tempo halten. Man nennt sie ja dann auch gerne mal die Rhythmusknechte. Wie wichtig ist denn das Metronom in deinem Unterricht?
Wir arbeiten definitiv mit Metronomen, sicherlich nicht gleich zum Anfang, aber es ist schon ein wichtiger Bestandteil, um Tempo abzuchecken, zu gucken, wie schnell muss was gespielt werden, weil natürlich, um Tim Bensko zu zitieren, ich bin ja keine Maschine, ich weiß nicht, ob jemand den Song kennt, so ist es natürlich auch, alle Musiker, oder ich kenne jetzt wenige Musiker, die wirklich maschinell spielen und auch Maschinen sind, sollte meines Erachtens auch nicht unbedingt so sein, aber natürlich hilft einem diese Maschine, dieses Metronom, das Tempo zu halten und sich selber kontrollieren zu lernen. Das ist definitiv eine tolle Sache. Ich bin trotzdem kein Freund von, wenn ich live spiele, dass ich mit Klick spiele. Es wird immer gerne auf dem Schlagzeuger abgeladen, diese Tatsache, wenn eine Band schneller oder langsamer wird, dann ist immer der Schlagzeuger schuld. Was meines Erachtens nicht immer so ist, auch aus eigenen Erfahrungen heraus, dass auch eben der Gitarrist und der Bassist und der Sänger, dass auch die genauso gefordert sind, das Tempo zu halten. Sie ziehen auch mal an und sie werden auch mal langsamer. Und das wirkt sich ja im Zusammenspiel auf die komplette Band oder das gesamte Ensemble aus.
Okay, also ein großes Plädoyer an alle Bassisten, Gitarristen und Sänger, ruhig auch mal ein Metronom anzuschalten beim Üben.
Jawohl, genau. Im besten Fall eben auch zusammen. Also genau wie das Musizieren ja eine Sache ist, die man zusammen machen sollte und trainieren sollte, ist natürlich auch Klickspielen, Metronomspielen, Rhythmusspiel, wenn wir jetzt beim Schlagzeug speziell auf Rhythmus eingehen, auch eine Bandsache und nicht nur eine Schlagzeugersache. Ja. Was nicht heißt, dass der Schlagzeuger nicht einzeln sich darauf vorbereiten kann und Metronomspiel trainieren sollte.
An der Musikschule gibt es ja zwei große Unterrichtsmodelle. Es gibt den Kombiunterricht und es gibt den Gruppenunterricht. Im Kombiunterricht hat der Schüler alleine 30 Minuten Unterricht und im Kombiunterricht hat ja der Lehrer die Möglichkeit, mehrere Schüler auch mal zusammenzunehmen und in der Gruppe dann zu unterrichten. Wie ist das beim Schlagzeug? Fangen die Schüler dort eher im Einzelunterricht an? Fährst du auch Gruppen, die du unterrichtest?
Also um wirklich individuellen Unterricht machen zu können und die Schüler auch gerade in Anfangszeiten individuell zu fördern und zu fordern, mache ich primär oder gestalte ich primär Einzelunterricht. Das heißt, die Schüler kommen wirklich für dann meist 30 Minuten zu mir und lernen dort ihr Instrument. Und klassische so Schlagzeugensemble oder sowas habe ich eher nicht. Bei den kleineren Kids ist es so, dass ich Cajon-Kurse mache, wo ich auch Kurse habe, wo im Prinzip das Cajon, ich weiß nicht, ob wir da noch eingehen möchten, irgendwie, ist ja das kleinste Schlagzeug der Welt, ist ein spanisches Wort, ist eine Kiste, auf der man trommeln kann, die oft vor dem Schlagzeug davor geschalten ist, die Schüler schon in der Grundschule lernen und so als Einstieg für das Drumset oder das Schlagzeug.
Das ist quasi die Flöte können. Unter den Rhythmusinstrumenten.
Warum Flöte?
Aber die Flöte auch, die Blockflöte auch gerne als Einstiegsinstrument genutzt wird.
Okay, okay. Und man sagt, eigentlich will ich das gar nicht, aber Mama und Papa haben gesagt, mach mal. Und so schlimm ist es ja auch nicht, mal 2 Jahre Flöte und später lerne ich dann was Ordentliches.
Eine Klarinette oder so. Ja, ja, unsere, genau. Unsere Blockflötenkollegin wird jetzt schon wieder schimpfen über den Podcast.
Nein, das Cajon ist wirklich ein sehr sinnvoller Einstieg, gerade in Grundschulen, wenn man auch die Möglichkeiten noch nicht hat, sich das Drumset hinzustellen für zu Hause. Und Cajon bedient es primär mit seinen beiden Händen. Das heißt, die Füße sind da erstmal noch außen vor und das ist für den Einsteiger erstmal völlig ausreichend, seine zwei Hände sinnvoll koordinieren zu müssen. Man lernt halt viele Dinge, die man später am Schlagzeug dann umsetzen kann und erweitern kann. Okay. Jetzt ja, habe ich die eigentliche Frage schon wieder vergessen, ne?
Genau. Aber ich witzigerweise auch. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, nee, Entschuldigung, jetzt weiß ich es wieder. Es ging um den Gruppen- und den Einzelunterricht.
Also, kurze Antwort, im Einzelunterricht und Gruppenunterricht in dem klassischen Sinne mache ich wirklich nicht oder ganz selten, wenn wir mal eine Veranstaltung haben, wo ich wirklich mal speziell ein Trommelstück gestalte oder so, wo wir sagen, es geht wirklich um Aufführungen. Also wir sagen, wir haben ein Stück, was jetzt wirklich nur aus Schlaginstrumenten besteht oder so. Dann nehme ich die Schüler auch mal zusammen und dann gestalten wir auch Stunden zusammen. Aber das passiert nicht ganz so oft, weil ich ja, wie schon angesprochen, eigentlich viel im Rock-Pop-Bereich unterwegs bin und wir da eher fächerübergreifend zusammenarbeiten. Also das heißt eher mit einem Bassgitarrenlehrer oder mit, Entschuldigung, Bassgitarre heißt es ja nicht, mit dem Basslehrer oder mit dem Gitarrenlehrer oder mit anderen Bereichen halt eben zusammenarbeiten, wo es eher sinnvoller ist, Schüler aus verschiedenen Bereichen zusammenzupacken und eher im Sinne einer Band oder ein Ensemble zusammenzuspielen.
Das ist ein ganz schönes Stichwort. Wo kann man denn als Schlagzeuger, wenn man bei dir Unterricht hat, vielleicht noch mit anderen Schülern der Musikschule zusammenkommen und zusammen Musik machen?
Also bei uns gibt es den Fachbereich Rock, Pop, Jazz. Heißt es nur Rock, Pop?
Rock, Pop, Jazz.
Okay. Bei uns gibt es ja den Fachbereich Rock, Pop, Jazz und da werden natürlich in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen und Konzerte organisiert. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Zum Beispiel, was sich sehr etabliert hat, eine sehr schöne Sache ist die Jukebox. Das ist eine Veranstaltung, die meist einmal im Jahr stattfindet. Manchmal haben sie auch schon zweimal durchgeführt. Dort besteht die Möglichkeit, im Prinzip an einem richtigen Rock-Pop-Konzert, Rock-Pop-Jazz-Konzert der Musikschule teilzunehmen. Die Schüler erarbeiten mit ihrem Lehrer zusammen dann die Stimmen für ihr Instrument, kommen dann in Proben zusammen, wo sie diese erarbeiten, eben auch Zusammenspielproben. Und das Ganze endet dann in einer finalen Aufführung mit im besten Fall viel Publikum und der Möglichkeit, eben mal auf einer richtigen Bühne unter richtigen Live-Bedingungen mit richtiger Technik sich präsentieren zu können. Das ist schon eine große Herausforderung für viele, aber auch eine spannende Herausforderung. Ein tolles Ziel, auf das man hinarbeiten kann.
Wir haben ja auch viele Orchester und Ensemble in der Musikschule. Werden da unsere Rock-Pop-Schlagzeugschüler auch nachgefragt?
Ja, in der Klassikabteilung natürlich logischerweise nicht so, weil wir uns primär auf diesen Rock-Pop-Bereich stützen. Aber es gibt ja auch andere Ensemble, die sich irgendwo dazwischen bewegen. Es gibt ja nicht nur die Klassik und es gibt nicht nur den Rock-Pop, sondern es gibt viele Möglichkeiten auch dazwischen. Und da gibt es schon öfter mal die Frage, gibt es mal jemand, der hier eine Cajon-Stimme spielen kann? Oder gibt es mal jemand, der hier mal im Blasorchester das Schlagzeug spielen kann? Oder gibt es mal jemand, es gibt auch andere Ensemble, zum Beispiel haben wir ja in der Musikschule auch ein Rock-Ensemble, die sich regelmäßig, glaube ich, alle zwei Wochen treffen und zusammen proben. Dafür bereite ich auch Schüler vor.
Kannst du dich noch an deine erste Schlagzeugstunde, deine Unterrichtsstunde erinnern? Kam mir vorhin noch so in den Kopf. Manchmal ist das ja so ein ganz spannender Moment, wenn man das erste Mal bei einem Lehrer, du hast natürlich die traumatische Lehrererfahrung mit dem Waldhorn vorher gehabt, aber kannst du dich an deine erste Schlagzeugstunde noch erinnern?
Ich muss jetzt eine Gegenfrage, wenn dies erlaubt ist. Meinst du meine erste Schlagzeugstunde oder meinst du, die ich, also dich gegeben habe oder die ich bekommen habe?
Das sind beide sehr schöne Fragen. Beantworte sie doch einfach beide.
Meine persönliche erste Schlagzeugstunde, kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber ich habe den Lehrer, der mich dann sehr, sehr lange unterrichtet hat, vorher schon im Privaten mal kennengelernt, habe mir Konzerte von ihm angeschaut und dadurch waren da wenig Berührungsängste. Ich hatte wirklich Berührungsängste vor dem Thema Noten, aber da hat er mir relativ schnell dann wirklich die Angst genommen und hat sich auch sehr gut auf mich eingelassen. Er hat mir dann Sachen vorgespielt und meinte, hier, das machen wir jetzt, darum kümmern wir uns. Ich habe nichts verstanden von dem, was er gemacht hat. Und es war erstaunlich, weil ich dachte, für das, was er mir vorgespielt hat, brauche ich 17 bis 18 Jahre, um das zu lernen. Und wir haben es wirklich geschafft, in einem halben Jahr mein Know-how so zu verbessern im Sinne von Notenlesen und auch in technischen Umsetzungen. Er hat mich wirklich gekickt. Also das war so meine erste Schlagzeugstunde. Keine Berührungsängste, eine ziemlich tolle Sache eigentlich.
Und die erste Stunde, die du gegeben hast?
Mein erster Schlagzeugstunde, glaube ich, meine allererste Stunde, die ich für unsere Musikschule gegeben habe, war ein kleiner Junge, 6 Jahre alt. Mittlerweile ist dieser Junge schon in der Ausbildung. Er ist, glaube ich, 18 oder 19. Damals war er gefühlte 21. Ja, es war so jemand, der, glaube ich, mit Noten überhaupt nicht klarkam, der auch keine Noten wollte. Er gesagt, mach mal alles nicht irgendwie. Wir haben uns doch sehr ausprobiert. Ich war furchtbar aufgeregt, weil ich natürlich auch wenig pädagogische Erfahrung zu dem Zeitpunkt noch hatte und habe mich da aber reingefitzt. Das ist, muss man sagen, es ist ein Schüler, der heute noch bei mir Unterricht hat, nach 12 Jahren, auch wenn er jetzt mittlerweile 2,12 Meter groß ist. Also so haben sich die Dinge schon ein bisschen verändert.
Du arbeitest ja auch nicht nur bei uns an der Musikschule, sondern ja auch noch in dem Projekt JEKI, was die Abkürzung ist für jedem Kind ein Instrument. Und auch dort bist du ja ganz viel in den Grundschulen des Landkreises unterwegs und bringst ja dort auch jungen Menschen die Musik näher. Also dein ganzes Arbeitsalltag besteht ja aus dem Menschen Musik näher bringen, Kindern Musik näher bringen. Genau, also die Frage ist, was hast du denn eigentlich studiert und was war aber die Entscheidung, jetzt dein täglich Brot mit dem Unterrichten von Kindern und mit dem Musikunterricht zu verbringen?
Ich bin kein studierter Schlagzeuger, ich bin Kultur- und Medienpädagoge, rein vom Titel her und von meinem Studium her, was sicherlich viel mit Didaktik zu tun hat und viel mit Erziehungswissenschaften, und ich habe viel, natürlich auch trotzdem viel Musikpädagogik in diesem Studium gehabt, wozu dieses JEKI-Projekt eigentlich noch viel mehr passt. Um das mit dem Schlagzeug noch zu beenden, ich habe aber jahrelang bei einem Profi-Trommler, da wo ich herkomme, aus Cottbus komme ich ursprünglich, jahrelang selber gelernt und mir da wirklich ein hohes Know-how am Instrument erworben und mich dann irgendwann auch gegen ein Schlagzeugstudium selbst entschieden, ja, weil ich meinen Weg anders gesehen habe. Und das ist auch so durch dieses JEKI-Projekt, um darauf zurückzukommen, da ist es eigentlich viel, viel wichtiger, wie bringe ich den Menschen Musik nahe. Und dafür muss ich eigentlich nicht jedes Instrument bis ins letzte Perfektion beherrschen, sondern ich muss in der Lage sein, mit Menschen, primär natürlich mit Kindern und Jugendlichen, sehr gut klarzukommen, den Draht zu ihnen zu finden und sie einfach für Musik zu begeistern. Ja.
Und war das jetzt aber das Arbeiten, sag ich mal, selber als Lehrer an der Musikschule oder in solchen Kinderprojekten, war das schon immer so ein Berufswunsch oder ist das was, was das Leben dir vor die Füße geworfen hat, wie man so schön sagt?
Es war kein Berufswunsch, der mir bewusst war. Es war ein Berufswunsch, der sehr unbewusst in mir schlummerte, weil ich schon immer gesagt habe, okay, ich will Musik machen, das war ganz klar, was ich ja auch aktiv noch betreibe nebenbei. Das zweite war mal, ich will irgendwie wirklich mit Menschen arbeiten. Das ist so ein Standardspruch, ne? Leute sagen, ich will mit Menschen, aber wirklich irgendwie auch viel mit Kindern und Jugendlichen. Das hat mich schon immer irgendwie sehr interessiert. Ich viel im sozialen Bereich auch unterwegs war. Und die Kombination Musik und Kinder und Jugendliche hat schon immer in mir geschlummert. Und ich habe das eigentlich dann doch zu meinem, naja, zu meinem Beruf einfach gemacht. Also diese Kombination ist was sehr, sehr, sehr Schönes, wo ich mich auch sehr wohl fühle, mich aufgehoben fühle, sehr, mittlerweile kann man auch sagen, wo ich sehr glücklich bin.
Sehr schön. Wir hatten in einem Podcast mal mit Matthias Büttner, unserem Posaunenkollege, den schönen Satz geprägt, dass nur ein glücklicher Musiker auch ein glücklicher Pädagoge sein kann. Und du hast das jetzt auch in zwei Punkten schon so ein bisschen angestriffen, dass du ja deinen ersten Schlagzeuglehrer viel schon vorher live gesehen hast und ihn als Musiker schon kennengelernt hast, bevor du ihn als Pädagogen kennengelernt hast, und hast ja gerade gesagt, dass du selber auch als Musiker noch unterwegs bist, aktiv. Das würde ich gerne mal als neues Thema eröffnen und dich mal fragen, was sind denn so die musikalischen Dinge, die du gerade so machst?
Da bin ich sehr facettenreich aufgestellt, zumindest für einen Schlagzeuger wahrscheinlich. Ich habe wirklich mehrere Bandprojekte, in denen ich arbeite, als Schlagzeuger arbeite. Ja, zum einen zu nennen eine Band, die ich schon seit 10 Jahren in Leipzig habe, Cox and the Wild. Das ist eine Indie-Rock-Band, die in einer relativ großen Besetzung, also mit 6 Musikern, agiert und auch primär wirklich eigene Stücke macht. Also wirklich, wo es darum geht, auch eigene Kreativität herauszulassen. Parallel habe ich ein kleines Coverprojekt, ein Trio-Besetzung, ein Rock'n'Roll-Projekt, das ist Chicken Strings. Da geht es wiederum eher darum, Rock'n'Roll der 50er, 60er zu spielen und dabei Spaß zu haben. Also sicherlich auch Sachen manchmal eigen zu interpretieren, aber eben Coversachen zu spielen, die eine Lanze auch für Coversongs brechen. Man kann über Coversongs sehr, sehr, sehr viel lernen, wenn es um Musik geht. Ja, Coversongs, kann man das ja nur nachspielen. Ist eine sehr, sehr schöne Sache. Man kann ultra viel lernen. Ich finde es auch gut, wenn Schüler einfach Sachen auch wirklich nachspielen und darüber Inspiration bekommen. Aber zurück. Und dann habe ich irgendwann, mir war das ehrlich gesagt zu langweilig, so vor 10 Jahren, einfach nur Trommler zu sein, habe dann einfach andere Instrumente in die Hand genommen. Da hat mir vielleicht das Waldhorn wirklich ein bisschen, steckte der das Waldhorn in mir, was gesagt hat irgendwie. Ich habe auch auf dem Waldhorn mit 8 Jahren schon eigene Stücke geschrieben, habe auch Noten dazu geschrieben, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich da gemacht habe. Aber da gibt es wirklich Mitschriften, also unglaublich. Und habe dann wirklich aber später dann auch die Gitarre für mich mehr entdeckt und das Singen für mich entdeckt und schreibe mittlerweile eigene Songs und habe eine Band, wo ich gar nicht Schlagzeuger bin, sondern als Sänger und Frontmann unterwegs bin.
Ja, du meinst wahrscheinlich die Beatmaster M Allstars. Als ich mich im Vorfeld so ein bisschen auf die Suche begeben habe nach dem, was du musikalisch so machst, habe ich das Gefühl bekommen, dass diese Band eigentlich auch so ein Herzensprojekt von dir ist. Witzigerweise ja auch die Band, wo du nicht Schlagzeug spielst, sondern eben, wie du schon sagst, singst und auch E-Gitarre spielst. Und was dort auch auffällt, ist, dass es sehr, sehr viele, sehr unterhaltsame und auch sehr hochwertige Videos gibt. Wie kommst du denn auf deine Videoideen?
Naja, bin ja selber auch Konsument. Also das heißt, ich höre ja auch Musik, ich schaue mir auch Videos an und oft denke ich, ja, kann man so machen. muss man aber auch nicht. Und ich finde, so klassische Performance-Videos, um es mal so zu nennen, da stehen jetzt irgendwie drei Musiker, spielen ihr Lied, ist nett, aber das ist, interessiert eigentlich niemanden aus dem außer dem Musiker selbst, der sich da sieht. Ich finde es schon immer ansprechend, wenn man Videos gestaltet, die einfach wirklich einen Unterhaltungswert empfinden. Unterhaltung schon absolut nichts Negatives, sondern ist, ich finde das wichtig, auch in der heutigen Welt natürlich, irgendwie in der ganzen medialen Welt, auch irgendwie ansprechende Dinge zu machen, auch mal über den Tellerrand zu gucken und manchmal auch vielleicht so eine Nuance auch mal drüber zu sein, um was zu machen, was vielleicht auch ein bisschen verrückt ist.
Wie mit einem Schellenring in der Badewanne liegen.
Ja, zum Beispiel. Ja, das, ja, definitiv.
Bei deinen Videos ist mir auch aufgefallen, dass regelmäßig dort auch Schüler unserer Musikschule mitspielen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, das sind gerade mit den Schülern, denen man länger auch zusammenarbeitet, das sind ja nicht nur und sogar nicht nur Schüler aus dem Schlagzeugbereich, sondern auch die, welche, die ich aus der Rockpop, also von Gitarre, Bass und so weiter kenne. Ich habe auch schon wirklich Konzerte, eigene Konzerte gespielt, wo ich mal den einen oder anderen Schüler als Gast eingeladen habe. Also die haben wirklich da teilgenommen und einen Song für mich oder mit mir getrommelt haben. Es ist einfach, wenn man dann auch eine, man hat ja eine Bindung zu den Schülern. Zu manchen mehr, zu manchen weniger, aber es gibt eben auch welche, wo man wirklich eine sehr persönliche Bindung über die Jahre hat, man ja doch dann auch wirklich Zeiten regelmäßig miteinander teilt. Und dann ergibt sich das manchmal. Und das ist für die Schüler toll und das ist aber auch für mich toll. Und ich hatte sogar, weil du Beatmaster im Austausch meintest, der erste Schlagzeuger, der dort bei diesem Projekt mitgemacht hat und das Projekt eigentlich mehr oder weniger aus der Taufe gehoben hat, war ein Schüler von mir. Der war dann irgendwie 6, 7, 8, 9 Jahre bei mir, hatte dann sein Abitur gemacht, war natürlich volljährig. Und dann habe ich mit dem die ersten Konzerte zusammengespielt und das ist eine tolle Sache.
Ja, witzigerweise war er ja nicht nur ein Schüler von dir, sondern da war ja sogar parallel dazu auch Schüler von mir. Der hat ja bei Biernaut noch Bassunterricht gehabt, glaube ich, für 1 oder 2 Jahre.
Genau.
Ja, also auf jeden Fall eine tolle Sache, finde ich, sollte man sehr unterstützen. Und
ja, Musik ist generationsübergreifend.
Definitiv. Und von den Konzerten, auch von der Jukebox und so, kennen wir das ja auch natürlich genauso, ne, wie das sich anfühlt, mit den Schülern eben zusammen auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, das ist für den Schüler eine ganz besondere Erfahrung und für einen als Lehrer natürlich auch. Ne?
Ja, die Aufregung der Lehrer ist mindestens genauso groß wie die der Schüler, kann man sagen.
Ja, das stimmt. Also erfahrungsgemäß bin ich nie so aufgeregt bei meinen Konzerten, wie wenn meine Schüler auf einer Bühne stehen. Ich vermute, das haben aber alle Pädagogen gemeinsam. Was auch sehr schön ist, du hast in den letzten Wochen, glaube ich, mal ein Video gemacht, wo du ein sehr langes Schlagzeug-Solo spielst über den Klingelton von Skype.
Ja, Online-Unterricht gewinnt ja immer mehr an Bedeutung und ist auch eine durchaus, finde ich, sehr schöne ergänzende Möglichkeit, Schüler zu unterrichten. Und dann war es immer so, dass ich rufe dann immer die Schüler an über Skype. Ich weiß nicht, wer schon von euch geskypt hat. Dann gibt es halt einen wunderschönen Klingelton, der erscheint dann da und dann ist es manchmal so, dass Schüler ihren Unterricht verpassen oder ewig brauchen, bis sie online sind und dann läuft dann so 1, 2 Minuten dieser Klingelton und ich hatte dann immer Langeweile, saß ja spielbereit am Schlagzeug und habe dann einfach immer zu diesem Rhythmus einfach gejammt, habe das einfach gemacht und irgendwann dachte ich, Mensch, das ist eine total witzige Sache, vor allem, weil dieser Rhythmus nicht ganz in Time ist. Für alle Schlagzeuger ist das sehr spannend, also es ist, man hört grob einen Viervierteltakt, aber es ist immer, es fehlt so eine Nuance, es ist nicht ganz ein Viervierteltakt, es fehlt ein ganz kleines bisschen. Man muss also mal so ein bisschen vorne wegspielen beim letzten Takt. Das ist trommlerisch sehr, sehr spannend. Ja, und dann habe ich irgendwann diesen Rhythmus genommen, habe den einfach geloopt und habe dann einfach drüber gespielt und habe dann ja, drüber gejammt.
Und hast du auch über den verkürzten Takt gejammt? Oder nee, du hast dann schon einen kompletten Viervierteltakt rausgemacht?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich es passend zurechtgeschnitten habe. Ich glaube, dass es schon diesen minimal verkürzten Takt hat, auch in dieser Version. Muss man mal drauf achten.
Das finde ich wirklich sehr, sehr witzig und würde ich gerne auch noch am Ende des Podcasts, denke ich, spielen wir das mal noch ein. Dann kann jeder mal das Hören. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, mal Beatmaster im Allstars mal bei YouTube einzugeben. Dort gibt es vom Stefan Mühl sehr, sehr viele schöne Videos. Okay, Stefan, so langsam nähert sich mein Fragenkatalog dem Ende, was natürlich nicht ganz stimmt. Eigentlich habe ich noch ganz, ganz viele Fragen an dich. Und diese Fragen packe ich gerne in eine kleine Schnellfragerunde. Bedeutet, ich stelle klassische A- oder B-Fragen und du sollst einfach aus dem Gefühl heraus auch dann eben mit A oder B antworten. Es geht gar nicht so sehr darum, dass du das begründen musst. Wenn jetzt spannende Sachen dabei sind, können wir uns natürlich trotzdem gern danach nochmal unterhalten. Aber ansonsten geht es erstmal nur um diese Schnelligkeit der Entscheidung, um dich darüber ein bisschen kennenzulernen. Bei der Gelegenheit fällt mir noch ein, du hattest vorhin noch einen Song erwähnt, über den du eigentlich noch reden wolltest, weil er dir was bedeutet. Wollen wir den Song noch, die Frage können wir doch vielleicht kurz vorher noch klären.
Unbedingt, unbedingt. Das ist, wäre mir noch wirklich wichtig, weil immer die Frage ist, wie kommt man zur Musik und wie kommt man auch speziell zum Schlagzeug, diesen Zugang. Ich glaube, dass jeder Mensch schon so einen individuellen... Es gibt irgendwie immer Geschichten, es gibt immer Gründe, warum man was tut. Oft unterbewusst, manchmal auch bewusst. Und bei mir war es so, dass ich irgendwann eine Schallplatte bei meinem Vater gefunden hatte, der eine große Schallplattensammlung hatte. Und das war eine Platte von Phil Collins und die habe ich dann gehört. Und da war dieser grandiose Song In the Air Tonight drauf. Und der hat mich so geflasht, dass ich diesen Song, also habe ich wirklich tagelang gehört, immer wieder angemacht und habe dann wirklich aus der Küche Töpfe und Deckel geholt, habe mir da war ich vielleicht 9 oder 10, habe das alles aufgebaut und immer wenn die Stelle kam, habe ich auf meinen Töpfen mitgespielt und das hat mich so inspiriert, dieser Song wirklich, dass ich wegen diesem Song Schlagzeuger geworden bin. Kann man wirklich so sagen.
Das ist schön. Auch ein schöner Einstieg, finde ich, fürs Schlagzeug. Mein erster wirklich Song, der mich damals gepackt hat, war von Eric Clapton, Tears in Heaven.
Da gibt es auch kein Schlagzeug.
Das stimmt, aber eine tolle Gitarre. Deswegen habe ich eben auch Gitarre gelernt und nicht Schlagzeug. Und habe wirklich, ähnlich wie du wahrscheinlich, dann das rauf und runter gehört und über viele Wochen. Okay, aber zurück zu unserer Schnellfragerunde. Ich habe für dich 36 Fragen vorbereitet. Hast natürlich auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, weiter. Ne? Ja. Kann ich nicht, will ich nicht beantworten. Du hast auch die Möglichkeit zu sagen, kann ich beantworten, aber würde ich gern ausführlicher am Ende des Schnellfragerunde nochmal beantworten. Auch die Möglichkeit gibt es natürlich. Okay, bist du bereit?
Ja. Dann los. Ja, ich bin bereit. Sowas.
Fizz oder Guess?
Perkussionsschlüssel.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Die 80er oder die 90er?
90er.
Dave Grohl oder Phil Collins?
Unbedingt beide.
Terry Bossio oder Dave Weckl?
Dave Weckl.
Nach Noten oder auswendig?
Auswendig.
Besen oder Sticks?
Sticks.
Ein oder zwei Bassdrums?
Je nach Stimmungslage.
Gerade oder triolische Achtel?
Gerade.
Einzelunterricht oder Gruppenunterricht?
Einzel.
Schlagzeug oder E-Gitarre?
Oh, Schlagzeug.
Am Schlagzeug stehen oder sitzen?
Das müsste ich ausführlicher beantworten.
Ohne Bass oder ohne Schlagzeug?
Ohne Bass.
E-Drum oder Naturset?
Naturset.
Wärst du lieber Schlagzeuger bei die Ärzte oder bei den Toten Hosen?
Ganz klar bei die Ärzte.
Analog oder digital?
Analog.
Highfield oder Rock am Ring?
Rock am Ring.
Jazzkonzert oder Musical?
Jazzkonzert.
Trio oder Big Band?
Trio.
Big Band oder Orchester?
Big Band.
Mit Gehörschutz oder ohne?
Mit Gehörschutz.
Alt oder neu?
Beides.
Halbtags oder Vollzeit?
Halbtags.
Instagram oder Facebook?
Noch Facebook.
Hörbuch oder Podcast?
Hörbuch.
Buch oder Film?
Film.
Film oder Serie?
Film.
Film oder Doku?
Film.
Film. Bohemian Rhapsody oder Rocketman?
Bohemian Rhapsody.
Frühstück oder Abendbrot?
Abendbrot.
Nach Namen oder nach Farben?
Nach Farben.
Räucherstäbchen oder Fenster auf?
Fenster auf.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ja oder vielleicht?
Ja.
Drinnen oder draußen?
Drin.
Waffel oder Becher?
Waffel.
Gut.
Mir fehlt gerade der Zusammenhang. Ja.
Sehr schön. Vielen Dank. Das war meine Schnellfragerunde an dich. Es gab zwei Punkte. Du hast einmal geschoben und einmal wolltest du ausführlicher beantworten. Weißt du es noch? Ich glaube, ausführlicher beantworten wolltest du, wo es darum ging, ob man am Schlagzeug stehen oder sitzen sollte.
Ja. Ich hatte ja schon gesagt vorhin, dass es immer eine situative Sache ist. Und in meiner Rock'n'Roll-Band zum Beispiel finde ich es grundsätzlich, habe ich einen Stehschlagzeug, ich habe so ein Cocktail-Drumset, das ist eine ganz tolle Sache, wo man wirklich stehen muss zum Trommeln. Manche kennen das vielleicht vom Bella B., von den Ärzten, der spielt auch im Stehschlagzeug, ist glaube ich der bekannteste Stehschlagzeuger, den es gibt. Und ich habe mir auch mal irgendwann so ein Stehschlagzeug zugelegt, habe mir das bei den Stray Cats, das ist eine Rock'n'Roll-Band, um Brian Setzer abgeguckt und habe mir so ein Schlagzeug bestellt, habe das direkt eingepackt, bin zum ersten Gig gefahren und habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach, Stehschlagzeug zu spielen. Sollte man trainieren, wenn man da mal 3-4 Stunden an so einem Ding steht, ist das wirklich anstrengend, macht aber Hölle Spaß, weil man eben mal ringsrum laufen kann, sich bewegen kann und eine ganz andere Art des Trommelns hat. Aber man braucht die entsprechende Stilistik. Natürlich, es gibt jetzt Sachen, die man nicht so gut umsetzen kann am Stehschlagzeug, aber ich mag das total. Wiederum gibt es Bandformationen, wo ich nie auf die Idee kommen würde, ein Stehschlagzeug zu spielen, also wo ich sinnvoller achte, im Sitzen zu spielen. Mhm.
Weißt du noch, was das zweite war?
Ich habe auf alle Fälle bei Dave Grohl oder Phil Collins.
Ach ja, richtig, das war noch das, genau. Da wolltest du unbedingt beide haben.
Ja, Dave Grohl, ja, definitiv Dave Grohl oder Phil Collins. Phil Collins, hatte ich ja schon erwähnt, ist natürlich der Grund, warum ich Schlagzeuger geworden bin. Aber eigentlich gibt es noch einen zweiten Grund, warum ich Schlagzeuger bin. Und das ist Dave Grohl, muss man sagen. Der kam natürlich erst nach Phil Collins in meiner Musiker- oder Musikhörkarriere, irgendwie 10 Jahre später. Aber Nirvana hat mich natürlich ganz krass geprägt. Und auch Dave Grohl wiederum als Songschreiber bei den Foo Fighters ist eine ganz, ganz wichtige musikalische Person, die einen ganz großen, ganz viel davon ausmacht, was ich da heute tue und mache. Insofern haben sie beide relativ gleichwertig, ihren Teil.
Kann ich gut verstehen.
Phil Collins war einfach nur zuerst da.
Ich muss auch gestehen, dass mir schon klar war, dass dir diese Frage wahrscheinlich am schwersten fallen wird, als ich sie mir ausgedacht habe. Okay, damit sind wir eigentlich am Ende von unserem kleinen Podcast. Vielen Dank. Ich würde die Abschlussworte in Form des letzten Witzes passend zum Instrument sehr gerne heute dir überlassen, bevor wir uns dann noch gemeinsam deine Skype-Solo-Impro-Session anhören.
Ich entschuldige mich jetzt schon mal für diesen Witz. Und zwar habe ich diesen Witz beim Kennenlernen unseres damaligen Musikschulchefs. Da habe ich von unserem Musikschulchef habe ich den gehört. Und da war ich so begeistert, dass ich dachte, das ist ein toller Musikschulchef, da bist du gern. Und deshalb bin ich wahrscheinlich auch noch in der Musikschule. Unter anderem. Jedenfalls geht der Witz so: Was geht dem Schlagzeuger bei einem Auffahrunfall zuerst durch den Kopf?
Ich kenne ihn.
Die Becken.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wie immer noch grandiosen Witz.